Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cashflow Conference Podcast Serie. Wir sind hier heute im schönen Zürich und wir haben einen Gast, der auch inzwischen in Zürich wohnt, Philipp Hopf. Herzlich willkommen, schön, dass wir hier zusammen sitzen können.
Danke sehr, ich grüße dich, mein Lieber.
Wir sind ja seit geraumer Zeit da im Kontakt und haben auch letztes Jahr über die Cashflow Conference schon das eine oder andere gemacht, wo du auch schon einen coolen Bühnenauftritt hingelegt hast. Ich glaube, die Leute haben sich sehr darüber gefreut und aus meiner Empfindung, weil ich auch nicht so sehr in deiner Branche unterwegs bin, war auch letztes Jahr so ein Zeitpunkt, wo bei euch echt viel passiert ist. Also in den letzten 2 Jahren ist super viel passiert. Ich kann mich erinnern, dass mein Geschäftspartner, der Simon, gesagt hat, als wir im, wie hieß denn das Café unterhalb von eurem Büro? Das Frühstückscafé?
Justus.
Genau, als wir im Justus
saßen. Damaliges Büro.
Ja, ja. Hey, hier ist dieses HKCM, da ist so ein Typ, der macht so YouTube-Sachen und die sind voll geil. Und ich so, ja, okay. Und dann hat er mir das gezeigt und habe ich gesagt, ja, cool und so. Und, aber das war es dann. Und das nächste Mal, wo ich dann den Namen Philipp Hopf gehört habe, war es auf einmal so der Podcast in Deutschland und auf einmal ist so eine Bombe nach der anderen explodiert und es ging richtig ab. Und ich erinnere mich noch, in der Zeit vor der Cashflow Conference ging es ja auch richtig ab bei euch in jede Richtung. Da hat sich viel getan. Was mich interessiert, worüber ich noch nie was gehört habe, wie hat es bei dir angefangen? Also wie bist du in diese Richtung gekommen und wie hat sich das alles entwickelt?
Also ich würde sagen, ich bin in allererster Linie mal Unternehmer und daraus hat sich das dann die Medienpräsenz entwickelt. Wir hatten vielleicht mal viele Jahre zurückgehen. Wir haben vor knapp 13 Jahren unser Unternehmen gegründet, die HKCM. Das hieß früher auch wirklich noch ausgesprochen Hopf Klinkmüller Capital Management. Und da haben wir irgendwann gedacht, boah, wirklich schwierig, sowas zu verkaufen. Vor allem Hopf Klinkmüller, das klingt schon richtig ultra sexy eigentlich, ja. Und haben wir gesagt, okay, wir machen HKCM draus und unser Geschäft früher, also wir sind ein Analysehaus, wir analysieren Finanzmärkte auf eine technische Analyse und wir hatten früher gar keine YouTube-Präsenz. Das heißt also, mein Bruder, der hat sich so um das ganze Geschäft dahinter, Verträge, buchhalterisch gekümmert. Philipp Klinkmüller, der ist ein hervorragender Analyst, der leitet auch heute noch unsere Analyseabteilung. Und ich war nicht der Analyst, sondern der Propagandist, wenn man so möchte. Also ich war fürs Marketing zuständig.
Ich finde, das merkt man heutzutage auch nicht.
Absolut nicht. Nee. Und ich habe damals Berichte geschrieben. Ja, das heißt also, für verschiedene Publikationen war die Art und Weise, wie wir Kunden gewonnen haben, dass ich eben eine Analyse in schriftlicher Form abgebe. Das heißt,
es war quasi noch so fast Blog-Style, du hast halt Texte rausgegeben.
Mehr oder weniger, ja. Also eine schriftliche Analyse, wie es auf Wall Street Online oder Arriva oder auf Goldzeiten. Ja, da haben wir lange Jahre publiziert. Und dann gab es so einen 14-Day-Free-Trial. Du konntest das testen. Und wenn du das halt heute im digitalen Zeitalter überlegst, ist das natürlich schon ein, wenn du so willst, sehr ineffektiver Prozess. Mhm. Weil du hattest nachher auf einen Bericht, der richtig krass viral ging. Auch dort gibt es ja virale Berichte.
Total,
ja. Du hast die Möglichkeit, den Titel krass zu machen. Ja, das war es dann eigentlich. Ja. Das ist eigentlich dein einziger Berührungspunkt gewesen mit den Kunden. Und irgendwann haben wir unser erstes YouTube-Video gemacht. Und ich erinnere mich noch, das war original DDR-Style. Ich weiß noch, in meinem ersten Video hatte ich so einen braunen Pullover an. Mhm. Die Haare damals schon nicht mehr A-Game. Es hat eigentlich nur gefehlt, dass Philipp Klinkmann und ich, dass wir so einen Aschenbecher in der Mitte stehen hatten und eine Zigarette geraucht haben, wie im DDR.
Oder Zigarre vielleicht gleich.
Ja. Mhm. Und schlechter Ton, schlechtes Bild. Das war halt alles the humble beginnings. Ja, und dann kam irgendwann das erste virale Video, da ging es um AMC und GME, das ist große Kinokette gewesen oder immer noch die größte Kinokette der Vereinigten Staaten und da habe ich halt darüber berichtet und das ein bisschen anderen Stil gemacht. Ich habe gesagt, wir machen Finanz-Entertainment, nicht nur eine dröge Marktanalyse, die sowieso keine Sau juckt, wenn du sagst, der nächste Widerstand liegt da, die Unterstützung liegt da, sondern ich habe die Hedgefondsmanager vorgestellt, in welchen Häusern leben die, in den Hamptons, was hat der im letzten Jahr verdient, hier, der hat 800 Millionen gemacht und guck mal bei Citadel, da haben sie 600 Millionen ausgezahlt. So, und das lief halt, die Leute.
Gut, das interessiert die Menschen, oder?
Eine Mischung aus bunte und trotzdem nachher die Finanzanalyse dazu. Ja.
Wenn ich das jetzt mal kurz nachfragen darf, für diejenigen, die ganz weit weg von dem Thema sind, bedeutet, ich komme zu HKCM, ich kaufe mir eine Finanzanalyse und was mache ich damit dann?
Also sobald du etwas bei uns gekauft hast, wird es dann auch wieder total seriös und das dröge eigentlich Produkt. Ja, du willst nachher einen Anhaltspunkt haben bei der Aktie X, mhm. PayPal, Amazon, Bitcoin, Gold, Silber, Öl. Wir haben ein riesiges Marktangebot. Wo steige ich dort ein und wo steige ich auch wieder aus? Mal ganz simpel erklärt, das ist es, um was es geht. Das ist unser Job.
Das heißt, ich kaufe quasi Marktanalysen und sage, hey, guck mal, hier bei PayPal macht Sinn. Da ist jetzt gerade kein Zeitpunkt, aber
genau.
Da könnte ich mal raus.
Eine Orientierung für den Markt. Wie sollte ich mich positionieren bei etwas? Und alles andere davor ist wie das Kennenlernen in einer Beziehung. Ja? Du triffst dich zu einem Date. Du, aus der Sicht von uns jetzt, möchtest natürlich, das Auge ist mit, aber auch die anderen Sinne. Ja? Und deswegen ist natürlich die Gewinnung des Interesses, das ist mein Part gewesen, als ich gesagt habe, ich versuche möglichst viele Sinne zu beanspruchen. Und eben nicht nur, heute sprechen wir über den DAX. Der DAX steht bei 18.000 Punkten. Ja? Und da habe ich halt das Angebot, das bildliche Angebot erhöht damals und habe gemerkt, bei YouTube plötzlich 20.000 Leute schauen sich das an und ich habe die Möglichkeit, die hören mir jetzt zu.
Ja.
So, und so haben wir den HKCM-Kanal eben hochgepusht und der ist, inshallah, ist der bis heute, jetzt vor kurzem die 700.000er-Marke durchbrochen. Wir sind jetzt schon, wir wachsen aktuell mit über 1.000 Abonnenten pro Tag und das eigentlich schon seit Jahren immer weiter. Und das ist eigentlich mein eigentliches unternehmerisches Tun. So, und der Kian, der hat mich irgendwann mal angesprochen, hat gesagt, der hatte oder hat nach wie vor einen eigenen großen Krypto-Kanal und hat mir mal eine 6-Minuten-Sprachnachricht geschickt. Und bei langen Sprachnachrichten werde ich eigentlich total aggressiv, weil ich mir immer denke,
kenn ich.
Was für eine Respektlosigkeit, meine Zeit zu beanspruchen, dass du denkst, ich muss mir jetzt diese Scheiße anhören. Ja? Und ich habe es mir angehört und er hat gesagt, hey, lass einen Podcast machen. Und ich habe damals zu ihm gesagt, wenn du mir die Welt erobern willst, let's go. Und der Rest ist Geschichte. Und dann hatten wir die ersten 3 Podcasts in Stuttgart abgedreht. Und jetzt sind wir viele Male immer auf Platz Nummer 1 in Deutschland gewesen. Ja.
Was hat es mit dir persönlich gemacht, dass du von quasi aus der Verdeckung raus, wie sagt man hier, aus der Verschränkung raus, einfach so hart auf der Bildfläche bist? Weil es ist ja jetzt auch so, ich meine, wir sind jetzt hier gerade, wir drehen im Hotel. Wir wollten vorher reinlaufen, dann kam der Erste zu dir und hat gesagt, hallo Herr Hopf, ja schön, dass Sie hier sind und so. Ich meine, das wird ja wahrscheinlich am Tag mehr als einmal passieren.
Ja. Solange es meistens nur Männer sind, ist meine Frau vollkommen beruhigt. Und
meistens.
Nee, aber also was hat es aus mir? Also guck mal, davor, ich habe ein sehr erfolgreiches Finanzunternehmen vorher schon gehabt. Es ist nicht so, dass ich quasi, ich komme von Nobody und jetzt kennt mich mal jemand. Sondern das war im Endeffekt, sage ich mal, noch ein extra Boost natürlich. Es hat dazu geführt, dass ich mit Sicherheit nicht mehr so ein privates Leben führen kann, wie andere vielleicht. Ich merke das jetzt, ich war gerade in Stuttgart und wenn ich da abends mal mit meinen Freunden weggehe, dann ist halt, ich kann nichts mehr machen, ohne dass mich irgendeiner anquatscht oder so. Ja. Aber das ist halt auch das Schicksal, das ich gewählt habe. Also gibt es auch keine Beschwerde. Ich habe so gewollt und jetzt habe ich so. Ja. Es hat also jede Situation, egal aus welchem Licht du sie betrachten möchtest, hat immer einen positiven und aber auch einen negativen Effekt.
Jede Medaille hat 2 Münzen, zwei Seiten, so rum. Ja. Eine Frage zu dem Anlageverhalten. Ich meine, da redet ihr ja hauptsächlich über den Kapitalmarkt. Bist du selbst auch stark da investiert? Wie machst du das für dich privat?
Also ich bin selbst in nicht allen, aber in vielen Bereichen investiert, die wir auch analysieren. Ich habe das Glück, dass ich eine Analyseabteilung habe, die sich die ganze Zeit darum kümmert, und wo ich direkt quasi Zugang habe dazu. Ich bin nicht bei allen, aber bei vielen Meetings dabei. Wenn die, muss ich es so vorstellen, es kommt eine Aktie oder ein Bitcoin, Altcoin, irgendein Wert kommt auf und dann haben wir wie so ein Komitee. einer stellt sein Szenario vor und sagt, ich glaube, aufgrund der und der Struktur des Kurses ist das meine Erwartung. Und er muss das dann wie vor Gericht, ein Anwalt muss er das durchbringen und die anderen versuchen eigentlich seinen Case kaputt zu machen. Ja. Und er muss quasi die Argumente so stark haben, dass er das bis zum Ende durchgebracht hat und sagen kann, ich kann argumentieren, warum die höchste Wahrscheinlichkeit die ist, dass der Wert X jetzt auf 147 geht, bevor er dreht. So. Und da ich dem beiwohnen kann, habe ich natürlich recht gute Informationen darüber.
Hast schon die App offen?
Ja, so, genau. Und ja, und deswegen nutze ich das auch. Aber ich bin kein ich bin kein Trader, ich bin kein kurzfristiger Händler.
Spielst du also das Long-Term-Game?
Auf jeden Fall, ja. Was auch ein viel ruhigere, angenehmere Sache ist, weil alle Leute, die versuchen, mit ihrem kleinen Fischerbootchen rauszufahren und quasi jeden Tag den Einzelkampf zu führen gegen alle anderen, weil das ist ja das, was Trader machen, sie kämpfen gegen den anderen. Der versucht, dem das Geld aus der Tasche rauszuziehen und das ist ein Geldwechsel-Spiel. Und da gibt es eben Institutionen, die sind viel, viel besser und technischer auch weiterentwickelt. Die ziehen dir, die sind einfach vom Chancen-Risiko-Verhältnis viel weiter. Und deswegen spiele ich dieses Spiel gar nicht, sondern sehe ich mich als Investor. Ich steige an einem Punkt X ein. I ride the wave. Ja, also ich reite die Welle mit und steige an einem anderen Punkt wieder aus.
Also das ganz klar kein Trader, sondern Long-Term-Investor.
Genau.
Und sprichst du darüber, wie viel du investiert hast im Markt?
Auf jeden Fall über 2,95 Euro.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang.
Genau.
Da schiebt der Cashflow so richtig.
So ist es.
Ja,
Vor allem mit der Dividende von 4% kommt da was raus.
Ja, Abgeltungssteuer nicht vergessen. Und Soli. Vielleicht Kirchensteuer. Bist du in Immobilien investiert?
Auch, ja. Aber das hatte ich ja damals, das war ja ein großes Thema, mit dem Lars, mit dem ihr mich damals letztes Jahr, als ich das erste Mal das Privileg hatte, da bei euch auf der Cashflow-Konferenz aufzutreten, hatte ich das ja besprochen. Ich bin zu mager investiert. Also ich habe ein paar Immobilien und so, aber wenn ich das jetzt vergleiche mit anderen Jungs, die damals super mutig, aber warum? Weil sie die Conviction hatten, Überzeugung, weil es ihr Geschäft ist. Ich gehe voll in den Aktienmarkt rein oder in Kryptomarkt, in die Märkte, die ich verstehe, weil ich sage, ich checke es, somit habe ich einen Wissensvorsprung und jetzt habe ich die Überzeugung, da reinzugehen. Das ist wie keine Ahnung, ein Typ, der sehr selbstbewusst ist, der spricht jetzt vielleicht eine Frau an, wo ein anderer sagen würde, nee, ich traue mich nicht, warum macht er das? Weil er ist überzeugt von seinem Ergebnis, das er vielleicht erzielt. Ja. Und so ist es bei mir in meinem Bereich im Finanzmarkt auch. Und bei Immobilien habe ich das nie so durchdringend verstanden. Also war ich immer so, ich kaufe und jetzt warte ich und jetzt kaufe ich mal wieder. Und andere Freunde von mir, die haben gesagt, hier kommt die 15 Einheiten, zack, nächstes. So wäre ich auch gerne
gewesen. Was würdest du aus deiner, in Anführungszeichen, Anfängersicht sagen, was das Geile an der Immobilie ist?
Dass es die wundersame Geldvermehrung ist. Ja, es gibt wahrscheinlich keinen einzigen Bereich, der mir bekannt ist, wo du quasi mit jemand anderes bewohnt dein Objekt und wenn du es richtig gemacht hast, zahlt dir das Ganze ab. Und du, wenn, je nachdem wie liquide du bist und was für einen Deal du mit der Bank hast, hast eine Kreditvereinbarung, wo du 100% oder teilweise sogar 107%, wo du das Ganze, was du an Belastungen hast, durch die Einnahmen gedeckt ist. Und dann ist die Rendite nicht mal mehr berechenbar, weil sie ist einfach nur through the roof. Also wenn wir damals oder wenn wir jetzt vom Kryptobereich von irgendwie 10x oder so sprechen, das ist ja immer bemessen an dem Kapital, das du selber eingebracht hast.
Eigenkapitalrendite.
Genau. Hm. Und bei der Immobilie, wenn du den Deal gut eingetütet hast, zahlt jemand anderes dir etwas ab, was die Bank dir wiederum geliehen hat und du stehst einfach nur hin und sagst, hier, das ist mein Konzept. Wer das mal begriffen hat, ja, da gibt's, ist ja dann, bei uns in Deutschland ist ja da immer so sehr, die Leute sind sehr in die Lager geteilt und die einen sagen, die Reichen sind an allem schuld. Wenn du das begriffen hast, wie es läuft, dann könnte das eigentlich jeder, ziemlich jeder nutzen, wenn er wollte, wenn er sich damit beschäftigen würde, wie es funktioniert.
Aus meiner Perspektive hast du die Immobilienausbildung schon abgeschlossen.
Ja, und aber ich verstehe es trotzdem.
Also, ich glaube, das ist so die Basic. Also ich meine, die Eigenkapitalrendite, über die du sprichst, ist mathematisch krass, wenn du kein Eigenkapital einsetzt und was erzeugst, ist natürlich nicht berechenbar, weil es unendlich ist. Also wir hatten verschiedene Fälle, wo wir halt Mehrfamilienhäuser gekauft haben, eins verkauft und das andere war umsonst und dann beleihst du das umsonst noch und dann machst du halt aus nichts viel. Das ist schon krass.
Jo.
Ich meine, mit Aktien kannst du ja rein theoretisch auch Lombardkredite und so Sachen machen. Das ist ja auch eine Option, wo du sagst, hey, ich habe ein großes Aktienportfolio, ich möchte es gar nicht verkaufen, ich möchte aber beides machen, ich kann auch mein Aktienportfolio nehmen und was draus machen, oder?
Du hast halt immer, bei Aktien würde ich sagen, hast du eine höhere Volatilität, also Schwankungsbreite am Markt und danach berechnet sich ja dann auch theoretisch eine Nachschuss bei einem Kredit und jetzt gehen wir mal davon aus, du hast jetzt halt, keine Ahnung, du hast es gemacht, du hast dir den Lombard-Kredit geholt vor der Corona-Krise, jetzt kracht es mal runter, jetzt kommt die Bank und sagt, wir sind uns da nicht mehr so ganz sicher, jetzt musst du nachschießen. Jetzt musst du, um den Kredit aufrechtzuerhalten, schnell Kapital nachschießen. Wenn wir jetzt wiederum das gleiche Beispiel sind, neben Corona-Krise und beispielsweise auf deinem, in deiner Hood Stuttgarter Markt, der super stabil geblieben ist damals, dann lebst du da ein insgesamt entspannteres Leben.
Ja, das stimmt schon. Was würdest du sagen, wenn du jetzt den Immobilienmarkt anschaust und allgemein den Markt an Investment in Deutschland, wo geht das hin die nächsten Jahre? Gerade im Hinblick auch darauf, was, sagen wir mal, bei der letzten Bundestagswahl passiert ist, wenn du jetzt mal schaust, was die Jungen wählen. Die wählen ja sehr rechts oder sehr links. Mhm. Das heißt, du hast beide Extreme. Das sind die Nächsten, die in den Markt reinkommen. Das sind die, die investieren, die Immobilien vielleicht kaufen oder eher umsonst bewohnen wollen teilweise. Was glaubst du, was da passiert die nächsten Jahre?
Ist wirklich ein schwieriger Punkt. Das Land ist halt maximal gespalten. Ich glaube auch, es soll maximal gespalten gehalten werden, weil Teile und Herrsche geht ja immer davon aus, du kannst erst herrschen, wenn die, die untereinander teilen, uneins sind. Ja? Also will ich, dass Leute nicht in geeinter Front gegen mich vorgehen können. Also halte ich sie alle mit unterschiedlichen Ideologien. Der eine Stamm muss den anderen bekämpfen, sodass sie alle mit sich selbst beschäftigt sind und sich nicht gegen mich wenden können. Und das ist perfekt gelungen. Das siehst du jetzt auch beim Wahlverhalten. Du hast jeder denkt von anderen, das sind die Opfer und die haben es nicht gecheckt und guckte die an und jede Seite ist auch überzeugt davon, wenn du jetzt die politische Linke anschaust, sie glaubt ja wirklich, dass der Adolf Hitler kratzt quasi schon an seinem Sarg, sollten jetzt beispielsweise die AfD und jetzt sind die CDU, sind auch schon quasi Rechtsradikale, sollten die an die Macht kommen, dann marschieren die braunen Hemden durch die Straßen. Sie sind überzeugt davon, dass das wirklich so ist. Ja. Ich glaube, du würdest wirklich echte Rechte Schwierigkeiten finden, zu finden, die selbst davon überzeugt wären, dass das so wäre, wenn es so kommen würde. Ja. Also die sind nicht so positiv darauf, wie der eigentliche Klassenfeind von ihnen. Und gleichzeitig hast du die andere Seite natürlich auch, die immer mehr werden, die das vielleicht sagen, okay, ich fühle mich bedroht in meinem Dasein, in der Schule sind immer mehr andere Leute und so weiter, wollen wir da gar nicht so tief reingehen, die vollkommen überzeugt davon sind, auch die anderen sind alle linksversifft und so, das ist also ein sehr, man könnte sagen, ein toxisches Umfeld im Markt und das ist eigentlich sehr wirtschaftsfeindlich. Weil wenn du wirtschaften möchtest als Unternehmer, dann musst du eigentlich ein Sinnbild sogar des Kommunismus nehmen. Und das ist wie die ganzen Landwirte damals untereinander eingehakt waren und sie laufen in eine Richtung. Im Hintergrund siehst du so die blühende Weizenfelder. Das ist aber eigentlich das Bild, das du haben möchtest. Du willst, dass die Leute überzeugt sind und in eine Richtung laufen, ja. Im Positiven jetzt gesehen. So, sie müssen nämlich alle zusammenhalten, weil wenn wir nicht zusammenhalten, dann sind wir einzelne Individuen und dann sind wir gar nichts. Und deswegen, das ist schon, da laufen wir jetzt schon auf eine Situation hinzu, wo ich mir vorstellen könnte, und das hatten wir alle schon damals, Bader-Meinhof-Komplex, die Rote Armee-Fraktion, dass du, und ich meine beide Richtungen, wenn du theoretisch jetzt eine auf irgendeine Seite wird sich die Realität nachher aufschlagen. Und ich glaube eher, dass das eher in Richtung rechts tendieren wird. Warum? Weil wir sehen es ja, muss ja nur völlig egal, an welchem Tag einmal die Medien aufschlagen, dann siehst du, was da passiert, dass dann die Leute durch eine Realität eingeholt werden. Sondern die andere Seite wird sich dann immer nicht nur benachteiligt sehen, sondern sie wird wirklich denken, wir müssen das irgendwie verhindern. Mhm. Und jedes Mittel ist recht, um es zu verhindern. Ja. Und dann kann es schon wieder Situationen geben, wo man halt nicht mehr nur sagt, Protest ist der friedliche Protest, ist die Wahl, die wir gehen. Und das ist die einzige Wahl, wo wir sagen, da sind wir bereit dazu. Sondern dass sie halt dann sagen, nee, wir gehen weiter, wie wir das schon damals hatten. und ich möchte hier den NSU auch nennen, dass ich nicht nur hier sage RAF, sondern wir hatten mit dem NSU genauso eine rechte terroristische Gruppe, die gemeint hat, jedes Mittel ist recht, um ihr Ziel zu erreichen. So, und das ist in beide Richtungen sehr gefährlich. Und wiederum, wenn wir bei dem Wirtschaftsthema bleiben, sehr wirtschaftshindernd, weil das ist das Letzte, was du willst, in einer Wirtschaftsnation, die eigentlich wieder versuchen sollte, nach vorne zu kommen.
Ja, denke ich auch. Ich habe auch das Gefühl, dass das einfach getrieben ist von total falschem Wissen irgendwo. Weil wenn ich mir anschaue, was sehr viel sehr junge Menschen erzählen, gerade wenn es um auch Finanzbildung geht oder um wirtschaftliche Bildung, habe ich das Gefühl, die ist durch die Bank weg nicht vertreten. Weil du kannst ja nichts umverteilen, was nicht verdient wird. Und wenn du da in die falsche Richtung gehst, dann weiß ich nicht, ob Deutschland halt diesen Kurs halten kann, den es viele Jahre natürlich, Jahrzehnte eher, erfolgreich hatte. Ist natürlich ein großes Problem. Und die Frage ist auch, was mache ich mit der ganzen nächsten Generation? Wie kriege ich die aufgegleist auf eine Richtung, die sinnvoll ist und zielführend? Hast du irgendeine Idee? Oder siehst du irgendeine Perspektive, was da passieren kann, was in die richtige Richtung führt? Natürlich außer die Cashflow Conference, aber abgesehen davon.
Also genau, also grundsätzlich, ich glaube an den Spruch, jeder Mensch ist seines Glückes Schmied. Und das mal per se akzeptieren für uns, ist auch ein Spruch, der polarisiert sehr, aber ich sage, jeder Mensch bekommt das, was er sich verdient, er oder sie sich verdient hat. Ja. Und es gibt viele Menschen, die sagen, nee, das stimmt nicht, weil whatever, mein Job wurde gekündigt oder so. Ja. Ich glaube, du lebst ein effektiveres, besseres Leben, wenn du die volle Verantwortung für alles, was passiert, bei dir selbst suchst. Mhm. Ja. Auch wenn du es nicht gleich so siehst, das ist meine Lebenserfahrung, am Ende des Tages hast du dich selber in so eine Situation reinmanövriert. Und wenn du eine Identität oder Auffassung hast, oder sagen wir mal eine Ideologie, wo du sagst, der Reiche ist schuld, ja, in den 30er Jahren hat man gesagt, der ist schuld, kauft nicht bei dem, dann ist der Reiche schuld oder die Linksversifften sind schuld oder die Grünen sind schuld und du sagst, deswegen bin ich nicht in der Lage zu prosperieren. Dann nimmst du dir selber auch die Möglichkeit, erfolgreich zu werden, weil du schiebst es immer auf jemand anderen, dann gibst du dein Schicksal weg. Und wenn wir davon sprechen, wie kann man sowas verändern, ich würde das, wenn man das wollte, ich gehe aber nicht davon aus, dass es gewollt ist, im Schulsystem verankern, wie bin ich ein erfolgreicher Mensch, wie also werde ich ein zufriedener Mensch.
Selbstverantwortung. Ja?
Selbstverantwortung übernehmen. Ganz, ganz wichtig, elementar wichtig, selbstverantwortlich zu sein, wo du stehst. Und dann kommst du auch weg von diesem, der Staat muss mich überall subventionieren. Der Staat muss dafür sorgen, wenn ich in die Situation komme, dass ich dann bezahlt werde. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Ja, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum, ohne Frage. Aber am Ende des Tages ist doch der Punkt, wie komme ich in die Richtung, dass mich das gar nicht mehr juckt, was der Vollidiotenstaat eigentlich macht, weil ich selbst so selbstständig und frei werde, dass mich diese Themen nicht mehr tangieren. Ja? Wenn du natürlich eine ganze Bevölkerung darauf einnorden könntest, selbst zu erschaffen, anstatt zu warten, dass ein Staat, ein System das macht, dann wären sie auch nicht mehr, meiner Meinung nach, nicht mehr so abhängig davon.
Hast du das Gefühl, ich meine, du vermittelst ja hier in den letzten paar Minuten eine sehr positive Perspektive und einen sehr positiven Lebensansatz, wie ich einfach mein Ding in die Hand nehme und einfach mein eigenes Ding mache, sodass ich auf die ganzen Themen, wie von dir gerade angesprochen bin, nicht so super angewiesen bin. Würdest du sagen, du wirst in den Medien da manchmal falsch verstanden?
Ich weiß nicht, ob ich falsch verstanden werde. Ich glaube, ich glaube, denen geht es nicht darum, mich zu verstehen, sondern in den Medien werden Meinungen gemacht. Ja. Und die Gefahr heutzutage ist, dass die Medien ihr Meinungsnarrativ verlieren. Die sogenannten Mainstream-Medien, also die klassischen Publikationen, verlieren immer mehr an Leserschaft weltweit. Wir haben es bei, du kannst in Amerika immer die genauen Shrinking Quotes sehen, zweistellig schon, wie stark, also wie stark sie fallen, die Leserschaften bei den klassischen Zeitungen. Und die sehen, dass alternative Medien, also solche Dudes wie wir jetzt auf YouTube,
ja, nimm mal euren Podcast und die Reichweite und guck, wie viele Medien in Deutschland mehr Reichweite haben.
Genau, aktuell keiner mehr. Also wir haben knapp 1 Million Hörer pro Woche und ich glaube nicht mal die Bild-Zeitung kommt da in die Nähe.
Das ist schon krass, muss man sagen, oder?
Das, ja, also krass hin oder her, aber deswegen verstehe ich auch, warum ihnen das Meinungsnarrativ fällt, und dann bedienen sie sich natürlich immer alter Kampfbegriffe, die verankert sind in den Menschen, um möglichst irgendwas zu erreichen. Also der Rechtspopulist, er ist ein so und so. Mhm. Die bedienen sich antisemitischer Narrative. Das sind immer Kampfbegriffe, die haben sie seit Jahrzehnten schon verankert in den Leuten. Und sie wissen, wenn ich das einfach, ich schmeiße das einfach mal in ein Gespräch rein. Gut,
die kennen Clickbait auch.
Zum Beispiel, genau.
Die wissen auch,
du schmeißt ein paar Worte einfach rein und dann ist der Deutsche gleich so, wow, habe ich das gerade gehört? Mhm. Ja. Und
dann zieht der Typ auch noch aus in die Schweiz.
Und dann zieht der Typ auch noch aus. Ja gut, jetzt in letzter Zeit wird es nicht mehr so sehr hinterfragt, ob das eine gute Idee war oder nicht. Jetzt sagen alle, oh, du hast genau richtig gemacht. Aber ja, am Ende des Tages, die dürfen mich interpretieren, wie sie wollen. Das ist ihre Sache. Jeder hat die Möglichkeit, sich seinen eigenen Eindruck zu machen. Das ist, wo der war schon von antimuslimisch-Moslem-Hasser. Ich bin verheiratet mit einer muslimischen Frau. Ja, die Hälfte meiner Familie sind Moslems. Deswegen, ich mache mir da gar nichts eigentlich draus aus der Geschichte, sondern jeder hat, hörst dir halt einfach mal an, macht dir deinen eigenen Eindruck und dann denk, was du willst. Ja.
Ja, solide Sichtweise. Auf jeden Fall gesund, sonst ist es auch nur belastend. Ganz anderes Thema. Ihr habt jetzt ein Buch geschrieben,
Ihr
zwei. Das ist ganz gut angekommen. Ihr habt ja den einen oder anderen Tag mal auf die Bestsellerliste geschafft. Mhm. Wie lange ist es jetzt schon Listenführer sozusagen?
Also seit dem ersten Tag. Ich glaube, jetzt gehen wir in Richtung 4 Monate.
Gibt es ja bald Lieferproblematiken wahrscheinlich.
Also wir hatten mal, ich glaube, ein Tag war Angela, unser aller Mutti, beste Kanzlerin aller Zeiten Merkel.
Ich fühle eine tiefe
Zuneigung. Durfte einen Tag auch auf Platz 1 gehen und ist jetzt seitdem, glaube ich,
2. Hattet ihr da Lieferschwierigkeiten vielleicht an dem Tag und konnte gar nicht, Amazon konnte nicht delivern.
Ist auf 2 und Robert, Kinderbuchautor Habeck, ist auf, also ich weiß nicht, ob er immer noch auf Platz Nummer 3 ist, aber war es auf jeden Fall. Also so war es immer in der Reihenfolge. Unser Buch, jeden Tag ein Schritt, dann Angela Merkel, Freiheit, was auch immer ihre 16-jährige Kanzlerschaft mit Freiheit zu tun hat. Und dann der gute Robert.
Schon krass, wenn du jetzt mal zurückgehst, ein paar Jahre vorher, hättest du jemals gedacht, dass du ein Buch hast, das eine Bundeskanzlerin und sagen wir mal einen Top-Politiker outperformt. Das ist ja grundsätzlich, so rein, wenn ich das von außen betrachte, eine krasse Sache.
Jo. Ich habe mir ehrlich gesagt gar nichts großartig, also ich habe nicht so in diesen Wir-Werden. Es gibt mir ganz klar Genugtuung. Mehr als einfach nur Spiegel-Bestseller, Amazon-Bestseller Nummer 1 zu sein die ganze Zeit, gibt es mir, weil ich, da bin ich sehr prinzipientreu, weil ich diese Zeit und diese Person, die hat, wie ich meine, sehr viel Leid über dieses Land gebracht. Also Angela Merkel ist eine interessante Persönlichkeit und das gibt mir das und mit diesem Titel Freiheit auch noch aufzutreten, die im Jiddischen sagt man Schutzpe, diese Dreistheit zu besitzen, ja, dieses Buch auch noch so zu nennen, finde ich, das hat mir auf jeden Fall was gegeben, dass ich gesagt habe, da stehen wir davor, dass wir da was bewegen konnten und dass wir das mit einem Buch gemacht haben, das eben nicht politisch ist. Ja. Unser Buch hat nichts mit Politik zu tun, null, sondern jeden Tag einen Schritt, wie du täglich erfolgreicher wirst und darum geht es. Jeden Tag so eine kleine Geschichte, ungefähr 4 bis 5 Minuten lesen, so eine Erfolgsgeschichte immer abwechselnd von Kian und von mir. Die richtige Stunde hat geschlagen.
Stunde hat geschlagen. Und was vielleicht, glaube ich, auch ganz schön ist daran, ist, das hat ja eine schöne Verbindung zum Aktienmarkt und auch zum Immobilienmarkt. Das ist ja ein Compound-Effekt hier. Jeden Tag 1% besser. Genau. Wenn ich das jetzt mal hochrechne exponentiell, da passiert ja was. Und wenn ich mir jetzt jeden Tag ein bisschen was an Input gebe, ist das eine schöne Sache.
Ja.
Auf der anderen Seite habt ihr natürlich auch durch eure brutale Reichweite auch irgendwie Verantwortung, oder? Siehst du das und sagst du, hey, dadurch, dass ich jede Woche, sagen wir, zu 1 Million Menschen sprechen kann, habe ich auch die Chance, was in die richtige Richtung zu verändern?
Ja, aber ich...
Also die Präsidentschaftskandidatur schon angepeilt? Oder?
Enis Fercici alias der deutsche Philosoph Bushido, der wurde auch öfters immer gefragt, was ist deine Verantwortung, wenn er seine lyrischen Ich ficke deine Mutter, du Hurensohn Thematiken da aufgebracht hat. Und wenn du das vergleichst mit dem, was deutscher Hip-Hop früher gemacht hat, wo es um die Liebe, ANNA, von hinten wie vorne, ja, und dann kam diese Art der Bereicherung in die Musik rein, dann hat er immer gesagt, es ist nicht meine Aufgabe, die Jugend zu erziehen, sondern ich mache nur meine Kunst. Ja. Ich sehe das schon ein bisschen anders, aber also ich sehe mich nicht als der Educator, ich bin nicht der Volkserzieher oder sowas, sondern ein Podcast sind zwei Menschen, die unterhalten sich miteinander. Das ist auch kein Anspruch auf, dass es 100% richtig ist. Wir haben ja jetzt eigene Researcher, die jedes, bei uns wird das ja tagelang vorher recherchiert, weil wir eben wissen, dass alle Medien nur darauf achten, der hat das falsch gesagt. Mhm. Hier ist er um 0,5% falsch gelegen. Ja.
Ja.
Also der Anspruch an Professionalität wurde dadurch schon erhöht, aber per se ist mal ein Podcast
auch
zwei Typen labern oder zwei Menschen reden. Das können
auch cool eigentlich, weil dadurch machen die euch noch besser.
Im Nachhinein ist es, also ja, im Nachhinein hat uns das nur mehr Reichweite gegeben, dass man uns so angegriffen hat. Aber ich meine, deine Frage war eine Verantwortung. Ich würde sagen, ja, aber schau mal, ich verstelle mich auch nicht und versuche, die meisten Leute, die irgendwie so, nennen wir das Ganze mal Öffentlichkeits-Showbusiness oder so, die haben irgendeine Maske, die sind vor der Kamera irgendeine Persönlichkeit, die sind sie hinter der Kamera nicht. Wenn du mich kennst, ich bin genau der gleiche Typ.
Ja, und das finde ich auch krass, weil also ich persönlich hatte lange Probleme, einfach mal rauszulassen, was los ist. Und ich mache das zunehmend. Ich glaube, online mache ich es genau gleich, wie ich sonst auch bin. Aber viele machen es halt nicht, wie du sagst. Und das ist schon auch eine Leistung, weil du gibst ja auch Angriffsfläche dadurch, die ja auch genutzt wird.
Andersherum, du musst es so sehen, die denken, sie schützen sich dadurch, eine Rolle zu spielen. Mir wäre es viel zu anstrengend, die ganze Zeit eine Rolle zu spielen.
Allerdings,
ja. Du musst es ja, die Energie aufrechterhalten, immer irgendjemanden darzustellen, der du gar nicht bist. Wozu mache ich sowas?
Ist doch sinnlos. Ich kenne zwei, drei Creator, die das machen und die mehr oder weniger im Burnout hängen, weil es echt wirklich schwierig ist, so eine Rolle aufrechtzuerhalten. Das stimmt schon, ja.
Sei einfach du selbst. Du musst es mal, wenn du eine total polarisierende Figur dir anschauen möchtest, schau dir Donald Trump an und die Art und Weise, wie man ihn gerade in seiner ersten Präsidentschaft angegriffen hat. Da hat man immer gesagt, oh, der hat die Frau beleidigt oder so. Und dann wollte man immer, dass er sich entschuldigt. Und er hat seine Beleidigung noch krasser gemacht, quasi gesagt, fuck you, was willst du jetzt machen? Ja, was willst du jetzt machen? Wie greife ich dich an, wenn du sagst, fick dich, anstatt ich entschuldige mich dafür? Dann ist quasi erst, wenn du sagst, ich schäme mich, es tut mir so leid, ich entschuldige mich, dann kommen sie wie die Hyänen alle über dich gefallen und greifen dich an. Und deswegen finde ich, ist es eher eine Stärke, man selbst zu sein und nicht irgendeine eine Schauspielerrolle zu spielen, als sei einfach wie du selbst. Und du sollst natürlich schon dazu stehen, was du auch sagst. Und einen gewissen Rahmen, wenn du jetzt den Kanye West machst, der nur noch ein Produkt auf seiner Homepage hat, auch sehr interessant alles, aber das ist dann vielleicht
würde ich sagen, unternehmerisch
gut. Er ist auch eher selbst
fokussiert gewesen,
ja. Das ist eine Frage, ob das gesund ist, dann halt einfach. Sonst würde ich grundsätzlich dafür plädieren, eine authentische Rolle zu spielen. Ja.
Hat auf jeden Fall tolle Werbe-Reels gedreht, so für die Super Bowl-Geschichten. Wir haben von Instagram ein paar Fragen gekriegt, die die Leute gerne wissen wollen. Frage, die am häufigsten kam, warum bist du so erfolgreich? Wir haben, glaube ich, darüber schon ein bisschen gesprochen. Und die zweithäufigste Frage, wieso bist du in der Schweiz?
Okay. Warum bin ich so erfolgreich? Also ich bin nicht immer erfolgreich gewesen. Wie gesagt, ich bin eigentlich, wenn du das von der schulischen Laufbahn her siehst, ich bin Hauptschüler gewesen. Ich habe eine Universität in meinem Leben noch nie von innen gesehen.
Echt? Musstest du nie einen Vortrag machen oder sowas? Hatte ich noch keiner eingeladen?
Ich bin schon eingeladen worden, aber es kam halt irgendwie noch nicht dazu, dass ich gehalten habe.
Das wundert mich.
Dieser fremde Raum, den wollte ich nicht betreten, weil sonst könnte ich ja nicht mehr sagen, ich habe eine Universität noch nie von innen gesehen. Ja. Ich habe dreimal die 11. Klasse wiederholt. Du darfst ja eigentlich eine Klassenstufe nur zweimal wiederholen.
Wundert
ich hatte
mich,
ja eine Schulamt-Sonderlizenz, das ist ein drittes Mal.
Aber du hast es weiter geschafft als ich, weil ich bin in der dritten sitzen geblieben.
Du bist in der dritten sitzen?
Ich bin in der dritten sitzen
geblieben. Bei mir war es immer in der 11. Klasse.
Ich fand die Grundschule aber auch geil, da wollte ich länger bleiben.
Ja, und also ich bin kein so eine Erfolgskarriere, irgendwie so, das war schon von Anfang an klar. Mit 14 war das schon richtig krass oder so gar nicht. Ich bin ein krasser Legastheniker gewesen. Ich bin extrem einseitig talentiert. Ich habe nicht viele Talente. Ich kann ein paar wenige Sachen sehr, sehr gut und den Rest kann ich gar nicht. Ich kann mir selber kein Flugticket buchen. Ich brauche jemanden, der mir eine Reise organisiert. Ich checke so viele Sachen überhaupt gar nicht. Ja. Mhm. Und aber ich habe gelernt einmal, was es braucht, einmal ein erfolgreiches Team um sich zu haben, ja, die Verantwortung auch abzugeben. Ich habe Leute, die helfen mir. Ich habe in der Firma Gesellschafter, die übernehmen wichtige Rollen. Wenn ich die nicht hätte, das sage ich mit absoluter Überzeugung, wäre ich Straßenmusikant. Ich würde nicht hier sitzen.
Wenn also
ich
Musik Leute läuft hätte, bei dir auch?
Theoretisch läuft bei mir. Ich habe eine gute Tenorstimme, ja. Aber ich hab das schon in alten, wer alte Videos mal von mir anschaut, da habe ich mal kurz ein paar Gesangseinlagen gebracht, aber schon länger nicht mehr.
Ja, nicht warm die Stimme gerade. Ich müsste das Angebot noch
deutlich hochschrauben.
Oh, schade. Aber vielleicht auf der Cashflow Conference, ja, wenn alle ein bisschen jubeln.
Also ich würde sagen, am Ende des Tages, woran liegt es? Ich lese ganz intensiv meine Affirmationen, Glaubenssätze. Mhm. Ich bin absoluter Gläubiger.
Hast du irgendeine Affirmation, die du öffentlich teilen kannst, wo du sagst, hey, die hilft mir sehr, die vielleicht auch anderen hilft?
Das ist meine ganz persönliche. Und das ist, also ich fange immer an mit, ich bin froh und dankbar. Mhm. Du sollst Freude und Dankbarkeit für alles empfinden, ist ganz, ganz wichtig. Dann kommt mehr Dankbarkeit in dein Leben rein. Und meine Hauptaffirmation ist, ich liebe es, meine Ziele zu erreichen. Mhm. Und so sehe ich das auch. Ich bin eine cool. Zieleerreichungsmaschine, einfach nur eins nach dem anderen, immer weiter. Und das hämmere ich mir seit 13 Jahren in die Birne rein, jeden einzelnen Tag.
Das heißt, du jumpst morgen aus dem Bett, du hast da einen Zettel oder irgendeine digitale Version und du liest es.
Ich gehe aus dem Bett raus, dann gehe ich unter die kalte Dusche, ich gehe und in ein Eis, also entweder, wenn ich mein Eisbad da habe, gehe ich ins Eisbad, sonst unter die kalte Dusche. Das ist mein erster Hammer. Ich hau mir quasi selber die erste Schelle gleich mal rein. Ja. Das will ich eigentlich auch gar nicht, aber es ist quasi die Überwindung, in die Kälte zu gehen, obwohl du eigentlich in der Wärme bleiben möchtest.
Du meidest absichtlich den Komfort und bringst dich in eine unangenehme Situation.
Ja, also nach dem Schlafen meide ich, während dem Schlafen mag ich schon den Komfort, danach meide ich ihn.
Ja.
Und dann mache ich meine Meditation und dann mache ich meine Glaubenssätze, meine Affirmationen und die lese ich ganz religiös, wenn man so möchte, und setze mir meine Zielsetzungen und durch Repetition bin ich überzeugt davon, dass du diese auch materialisieren kannst.
Glaube ich auch. Das mache ich. Ist auch relativ einfach. Ich habe mir überlegt, wie kriege ich, weil ich war auf dem OMR und habe gedacht, ich brauche selber so eine nice Bühne für mich.
Du warst schon beim OMR?
Also ich war als Gast dort.
Ich war noch nie beim OMR-Podcast.
Ich war als Gast, ich saß im Publikum und dann war da diese gefühlt 800 Meter breite Bühne. Ich dachte, leck mich am Arsch, ist das nice. Da kann ich meine Story gut erzählen, aber mich bucht keiner, weil keiner kennt Immogame. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich halt einfach selber ein Event. Und das ist ja ein Gedanke. Und aus dem Gedanke ist auf einmal ein Event geworden und dieses Jahr sind es dann, keine Ahnung, 10.000 Leute und wir sind auf der Finanzseite mal so unter den Top-Playern oder wahrscheinlich das größte Event dieses Jahr und das ist ja auch nur ein Gedanke, der entstanden ist und Gedanken sind Dinge.
So wie jede einzelne Erfindung vorher in den Gedanken des Erfinders war, bevor er sie materialisiert hat in die echte Welt hinaus. Ja. Das ist eigentlich das Geheimnis des Lebens.
Ja, sehr spannend. Das war die Frage zum Erfolg. Wieso Schweiz? Wie ist das passiert?
Also ich bin früher schon vor über 20 Jahren in die Schweiz mal in die Schule gegangen, im Engadin. Ich mag die Schweiz, ich mag das Schweizer Wesen. Ich würde mich selber auf der einen Seite als sehr libertär bezeichnen. Sollte man vielleicht auch definieren, weil das auch immer so medial in so eine irgendwo Rechtsecke gestellt wird. Also rechts ist eigentlich eher starker Einfluss, starke Kontrolle und wenig anderes Denken zulassen. Libertär ist das Gegenteil von dem. Libertär bedeutet, ich habe viele persönliche Freiheiten und wenig staatlichen Eingriff. Ja. Also Staat, lass mich in Ruhe. Ich möchte selbst entscheiden, was ich aus meinem Leben mache. Das bedeutet libertär. So, ich würde mich als sehr libertär bezeichnen auf der einen Seite. Ich bin aber auch konservativ auf der anderen Seite, dass ich halt so ein klassischer Typ bin, kann man sagen. Ja. So, deswegen ist vielleicht auch mit diesem Schubladendenken immer so schwierig, so, wo stecke ich den jetzt rein, ja? Und die Schweizer sind sehr konservative Leute, ja. Die sind auch ganz ekelhafte Nationalisten, die siehst du ab und zu mal so eine Flagge bei denen da hängen und die schämen sich auch gar nicht dafür.
Fast wie bei den Amis.
Ähnlich wie bei den Amis oder jedes andere Land auf der Welt außer Deutschland. Mhm. Und, und das hat mir sehr gut gefallen, da liebe ich den Wintersport. Und einfach die ganze Umgebung hier, aber jetzt rede ich quasi um den heißen Brei herum, warum bin ich in die Schweiz gegangen? Ich bin Papa geworden vor 16 Monaten. Das war einmal ein wichtiger Teil für mich, dass ich mein Kind in einem Umfeld aufwächst, das ich vertreten kann. Und für mich ist die politische Form ganz, ganz wichtig. Und die Schweiz ist das letzte Land auf der Welt, bei dem es den Volksentscheid gibt. Also ja, dass der jeder einzelne Bürger wird mehrmals im Monat, wenn er möchte, aufgerufen, zu entscheiden mit seiner eigenen Stimme. Ja. Und das unterstütze ich. Ich sehe mich als echten Demokraten. Ist ja witzig, dass die großen Parteien in Deutschland das alles strikt ablehnen, während sie sich Demokraten nennen. Das fand ich eine wichtige Sache. Und dann ist natürlich auch eine Entwicklung in Deutschland, die stattgefunden hat, wenn du siehst, einer hat den Kinderbuchautor Schwachkopf genannt und plötzlich steht die Polizei vor seiner Haustüre. Mhm. Und ich kenne selbst drei Leute, die sich kritisch dem aktuellen System gegenüber geäußert haben und die dann Behördenbesuch bekommen haben. Da habe ich gesagt, das ist nicht das Land, wenn wir nicht mehr offen aussprechen können, was wir denken, dann leben wir de facto nicht mehr in einer Demokratie, die wir versuchen immer noch so halbwegs darzustellen. Und in der Schweiz habe ich das gefunden und dann bin ich hierher gekommen.
Nice. Ihr macht da jetzt auch ein Event.
Jo.
Euer Event habt ihr gepostet und wart innerhalb von wahrscheinlich 24 Stunden mehr oder weniger in 5 Standorten sold out.
Jo.
Das heißt, wie viele Menschen kommen da zu eurer Podcast- oder Host und Hopf-Tour?
Also das ist jetzt nachher, es wird sich noch entscheiden, wie wir die Hallen füllen können, aber wir hatten eigentlich geplant mit 5.000 Personen für 4 Locations und dann 10 bis 15 für die Berliner Location, weil die am größten war jetzt Lanxess Arena, ist auch recht groß. Da sind wir jetzt gerade noch am Planen, aber wir hatten das Glück, dass das in den, ich glaube nach einem Tag waren wir so bei 163.000 Anmeldungen. Puh, wohlgemerkt, man kann das nach wie vor machen. Es ist nach wie vor unter hossundhopflive.de kannst du dich anmelden und dann bekommst du, sobald der Ticketverkauf losgeht, bekommst du deine E-Mail. Dann hat jeder die gleichen Chancen. Die E-Mails gehen gleichzeitig raus.
Sofern die Server es aushalten?
Sofern die Server das aushalten und dann kannst du dich anmelden. Also das war noch nicht für die direkte Ticketreservation, sondern für die Anmeldung. Und das geht so in, keine Ahnung, ein paar Tagen, 7, 8, 9, 10 Tagen geht's los.
Jo. Spannend, echt krass. Habt ihr vor, da noch ein bisschen zu erweitern, falls es so weitergeht mit dem Ansturm an Menschen, die Interesse an euch haben in Person?
Also es ist schwierig, weil guck mal, wir sind 2 Personen. Ich lebe jetzt hier in der Schweiz, aber der Kian ist in Dubai beheimatet. Und für den ist es schon, also klar, jetzt kannst du sagen, der sitzt sicher nur in den Flieger, aber es ist schon ein Act. Ja? Und der hat seine Geschäfte, der leitet mehrere Unternehmen und ein sehr beschäftigter Mann, und da einfach mal 2 Wochen rauszunehmen, das ist nicht einfach so, jetzt mache ich halt eine Tour, oder du sagst, ja, aber bei der Tour verdienst du ja viel Geld, viel Geld verdient er so auch, das ist nicht das Motivationsding, ja, wo er sagt, gut, ich muss jetzt eine Tour machen. Deswegen.
Ihr seid halt Rockstars mit nebenberuflicher, unternehmerischer Tätigkeit.
Ja, das sagst du jetzt, ich würde sagen, ich bin einfach nur eine bekannte Glatze. Und er ist der schöne Perser. Und
that's it. Die bekannte Glatze und der schöne Perser-Tour. So. Vielleicht solltet ihr über einen Rebrand nachdenken. Das hört sich auch schön an. Das gefällt mir sehr gut. Naja, also dich gibt es auf jeden Fall ein paar Mal zu sehen dieses Jahr in Deutschland. Dann gibt es dich zu sehen auf der Cashflow Conference. Ja. Da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Ich freue mich auch sehr drauf.
Auf jeden Fall. Letztes Jahr auch schon echt cool. Die Leute haben es auch dankend angenommen. Mhm. Weil ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, ehrliche Meinung offen äußern, ist nicht unbedingt der Standard aktuell. Und da scheust du ja jetzt nicht direkt vor zurück.
Jo. So ist es.
In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit, Philipp. Das war sehr spannend. Jetzt habe ich auch mal ein paar Hintergründe. Das mit der 11. Klasse, das kann ich verstehen. Das ist auch eine harte Zeit, weil da kann man auch viele andere Sachen machen.
Ja.
Und es ist schön zu sehen, dass man auch ohne irgendwie perfekt ins System zu passen, super erfolgreich werden kann und seinen Weg zu gehen. Weil viele haben ja, glaube ich, auch Ausreden parat, warum sie nicht können. Und solche Beispiele nehmen die Ausreden immer, entkräften immer ein bisschen. Das freut mich immer. Dann darf jeder auch mal ein bisschen Gas geben. Und wenn ihr Bock habt, den Philipp auch live zu sehen, gerne bei der Cashflow Conference vorbeischauen. Da wird er die Mainstage zum Brennen bringen, wenn wir unsere technischen Anforderungen erreichen, die wir uns vorstellen. Und sehen uns da am 4. 5. Juli in Frankfurt. Vielen Dank, Philipp, für deine Zeit. Es hat gut geklatscht.